Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich darf ganz herzliche Grüße mitbringen aus der Gemeinde in Gießen. Ich freue mich heute wieder mal hier zu sein, um Gottes Wort zu verkündigen, traditionell ja am 4. Advent jedes Jahr. Und ich möchte mit euch heute einen Abschnitt aus Gottes Wort lesen und darauf hören, aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 14. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 10, und wir hören Gottes lebendiges Wort. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im Jahr 1953 wurde in Paris eines der bekanntesten Theaterstücke des 20. Jahrhunderts uraufgeführt. Der irische Schriftsteller Samuel Beckett hat es geschrieben und es trägt den Titel »Warten auf Godot«. Die Story der Geschichte, die ist schnell erzählt. Eigentlich spielen nur zwei Männer wirklich mit, nämlich die beiden Männer Wladimir und Estragon. Und sie sitzen das gesamte Theaterstück über auf einer Bank und sie warten auf einen gewissen Godot. Und von dem erhoffen sie sich irgendeine Form von Rettung. Während sie da warten, vertreiben sie sich die Zeit. Das Problem ist nur, Godot kommt nicht. Ja, zweimal kommt so ein Junge vorbei und sagt, leider kommt Godot heute nicht, aber morgen kommt der ganz bestimmt. Auch morgen kommt Godot nicht. Und der Kern dieses Theaterstücks sind jetzt die Dialoge zwischen Wladimir und Estragon. Und die werden, je länger das Theaterstück dauert, immer absurder. Denn für den Zuschauer wird immer deutlicher, wie völlig absurd es ist zu warten. Weil der eigentlich angekündigt ist, überhaupt nicht kommt. Und deswegen ist die Wartezeit der beiden Männer völlig sinnlos. Und es ist so, dass wir als Menschen darauf gepolt sind, dass wir immer auf irgendetwas warten oder etwas erwarten. Und es ist auch klar, egal was es ist, auf das ein Mensch wartet, dieses Etwas liegt immer in der Zukunft. Aber diese Sache, die man wartet oder erwartet, die gibt dem Jetzt Sinn, Bedeutung und Ausrichtung. Das bedeutet, ein Mensch wird nur dann im Leben Sinn finden, wenn er etwas hat, wofür er lebt. Oder noch genauer gesagt, wenn er etwas hat, wohin er lebt. Und damit dieser Sinn auch ein wirklich sinnvoller Sinn ist, muss das, was man erwartet, auch wirklich kommen. Genau das macht ja das Dasein von Estragon und Wladimir so absurd. Sie warten auf etwas voller Sehnsucht, wo der Zuschauer ziemlich schnell mitkriegt, das kommt überhaupt nicht. In den Versen heute Morgen in Gottes Wort, da macht Petrus deutlich, dass gerade wir Christen etwas erwarten. Gleich dreimal taucht nämlich das Wort erwarten in unserem Abschnitt auf. Einmal in Vers 12, einmal in Vers 13 und einmal in Vers 14. Darum geht's. Aber gleichzeitig macht Gottes Wort deutlich, das, was du erwartest, das wird wirklich kommen, das wird wirklich passieren. Und deswegen gibt es deinem Leben heute Sinn und Bedeutung. Was ist es, was wir als Christen erwarten? Petrus nennt es hier in Vers 10 den Tag des Herrn und in Vers 12 dann den Tag Gottes. Und es ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt, um uns Menschen zu richten und um die gesamte Wirklichkeit neu zu machen. Und dieser Tag, der wird ganz sicher kommen. Petrus lässt da keinen Zweifel dran. Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird. Vers 12. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem sich der Himmel in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Ja, da gibt es kein Vielleicht, kein Eventuell. Gottes Wort macht deutlich, das wird definitiv passieren. Und weil es sicher passieren wird, deswegen soll es dein Leben heute prägen und verändern. Dieses sichere Ereignis in der Zukunft gibt deinem Leben heute Sinn, Bedeutung und Ausrichtung. Und genau das ist das Thema für heute Morgen, wie der zukünftige Tag des Herrn dein Leben heute verändert. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens, weil die Erde geschmolzen wird an diesem Tag, lebe mit klaren Prioritäten, die Verse 10 bis 12. Zweitens, weil die Erde an diesem Tag gerecht wird, lebe mit freudiger Erwartung, Vers 13. Und drittens, weil die Erde gerichtet wird, lebe gegründet im Evangelium. Gottes Wort macht hier deutlich, anders als Wladimir und Estragon bei Godot, kannst du dir wirklich ganz sicher sein, dass dieser Tag kommt. Aber was wir nicht wissen, ist, wann dieser Tag kommt. So geht unser Abschnitt ja los in Vers 10, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jetzt gibt es unzählige Christen in der Kirchengeschichte und auch unzählige Möchtegern-Christen, die haben Berechnungen angestellt und Voraussagen getroffen. Dann und dann und dann kommt Jesus wieder. Bisher lagen sie alle daneben. Also fang erst gar nicht damit an. Und wenn du irgendjemand begegnest, der dir das voraussagt, im richtigen Leben oder auf YouTube oder sonst wo, glaub ihm kein Wort. Der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber unabhängig davon, wann dieser Tag kommt, er wird kommen und es wird absolut spektakulär sein, was an diesem Tag passiert. Und diese zukünftigen Ereignisse, die sollen dich daran erinnern, deine Prioritäten heute zu überdenken. Mein erster Punkt, weil am Tag des Herrn die Erde geschmolzen wird, lebe mit klaren Prioritäten. Ja, das, was an diesem Tag mit dieser Erde passiert, es wird uns hier sehr bildlich vor Augen gemalt. Ihr könnt gerne nochmal mit reinschauen. Dreimal lesen wir davon, dass die Erde aufgelöst wird. In Vers 10, in Vers 11 und Vers 12. Jeweils einmal lesen wir, dass die Erde vergehen, verbrennen und zerschmelzen wird. Und die Substantive sind ähnlich deutlich. Das passiert mit Krachen, Vers 10, durch Glut, Vers 12 und gleich zweimal durch Hitze, Vers 10 und Vers 12. Das bedeutet, dieser Erde, wie wir sie kennen, wie wir sie sehen, diese Erde, in der wir leben, Gott wird dieser Erde ein Ende machen. Und diese ganzen Bilder des Zerstörens und Verbrennens, das sind eben Bilder dafür. Wir können uns das nicht wirklich vorstellen, wie das aussehen wird, wenn Gott diese Erde auflöst oder eben schmelzen lässt. Aber es wird passieren, es wird drastisch und es wird spektakulär. So, und dass du bei deinem Tod schon nichts mitnehmen kannst, das ist allen Menschen klar. Ja, also egal, wie viel Geld du verdient hast, egal, wie toll dein Auto ist, egal, wie schön dein Haus ist, auf deiner letzten Reise wirst du nichts davon mitnehmen. Der Volksmund sagt ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber das ist nicht alles. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, das ist mir schon klar, dass ich nichts mitnehmen kann, aber ich möchte trotzdem was für die Ewigkeit hinterlassen. Ja, für meine Kinder und Enkel und auch so ein Erbe, dass die Leute später einfach noch über mich reden. Da ist ja auch in gewissem Sinn was dran. Aber selbst wenn du bei deinem Besitz deine Kinder und deine Enkel im Blick hast, eines Tages ist auch das alles weg, selbst wenn es dich selbst überdauert. Verbrannt, zerschmolzen, aufgelöst. Und wir sehen hier, das betrifft nicht nur die Natur, also nicht nur die Bäume und die Berge und die Meere, sondern es betrifft auch alles, was wir Menschen geschaffen haben. Technik, Kunst, Bauwerke und Denkmäler. Am Ende von Vers 10 lesen wir das, dass nicht nur die Erde verbrennen wird, sondern auch die Werke darauf. Okay, wir wissen also, dieser Tag kommt sicher irgendwann in der Zukunft, die Information ist da, aber warum schreibt Petrus das? Das erfahren wir in Vers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Die Aussicht, dass dieser Tag kommt, die soll einen Unterschied machen mit deinem Leben jetzt. Konkret, ein heiliges Leben in Gottesfurcht soll dein Leben jetzt kennzeichnen. In anderen Worten, du sollst schon jetzt so leben, wie es Gott gefällt, nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Du sollst in dem Bewusstsein leben, dass Gott da ist. Während du ihn anbetest, während du darum kämpfst, seinen Geboten zu gehorchen und während du die richtigen Prioritäten in deinem Leben setzt. Das Wort Gottesfurcht ist schwer zu übersetzen, denn steht hier eigentlich in der Mehrzahl. Ja, also eigentlich steht hier sowas wie Gottesfürchte. Und damit wird deutlich, es geht nicht nur um deine Herzenseinstellung, um die natürlich auch. Es geht vor allem auch darum, wie du konkret dein Leben lebst. Und wie so ein Leben konkret aussieht in Gottes Furcht, das hatte Petrus im selben Brief ausführlich in Kapitel 1 erklärt. Ich habe darüber auch ein paar Predigten gehalten, die könnt ihr euch gerne mal anhören. Deswegen werde ich hier jetzt nicht im Detail darauf eingehen, sondern ich möchte die Frage stellen, was hat dieses heilige Leben in Gottes Furcht mit dem zukünftigen Tag des Herrn zu tun? Das ist ja das Thema hier. Und Petrus beschreibt das hier so, als wäre das völlig klar. Ja, Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch? Warum ist das angesichts dieses zukünftigen Tages absolute Priorität? Priorität Nummer 1. Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach. Weil es genau eine Sache gibt, die du hast. Eine Sache, die du hast, die diesen Tag überdauern wird. Und auch nur eine Sache. Und das ist deine Seele. Du nimmst nichts mit, was du hier in diesem Leben besitzt. Keinen materiellen Besitz, noch nicht mal deinen Körper. Aber deine Seele, die nimmst du mit. Und deswegen priorisiere deine Seele. Investier da rein. Ja, natürlich, solange du lebst, wirst du hier auf der Erde immer mit Sünde zu tun haben. Du wirst unter Sünde leiden, du wirst mit Sünde kämpfen und Gott wird am Tag deines Todes deine Seele erneuern und vollständig heiligen, wenn du sein Kind bist. Aber es ist immer noch dieselbe Seele. Ich weiß nicht, wie sehr du dir Gedanken machst über Geldanlage. Ja, vielleicht bist du da so ein Experte drin und hast verschiedene Fonds und ETFs. Vielleicht bist du sogar so ein Typ mit Kryptowährungen oder so. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast dein Geld wirklich in verschiedenen Bereichen geparkt und investiert. Und plötzlich bekommst du die Nachricht, okay, all diese verschiedenen Orte, an denen du dein Geld geparkt hast, die werden alle dicht gemacht in 3 Jahren. Außer ein einziger. Was würde das mit deiner Anlagestrategie machen? Die Antwort ist so einfach, weil die Frage so dumm ist. Du würdest natürlich all dein Geld auf diesen einen Ort kanalisieren. Das Problem ist nur, als Christen beherzigen wir dasselbe Prinzip oft nur sehr bedingt, wenn es um unsere Seele geht. Wir priorisieren vieles höher, von dem wir eigentlich wissen, es wird diesen Tag des Herrn nicht überleben. Und ich spreche dabei nicht von einem Entweder-Oder. Sprich da nicht davon, dass es jetzt darum geht, gar nicht mehr dich um dein Haus zu kümmern oder deinen Körper oder dein Auto oder was auch immer. Überhaupt nicht. Es geht hier nicht um Schwarz-Weiß, sondern es geht um Prioritäten. Und ich glaube, das ist viel zu oft dein und mein Problem. Ja, heiliger Wandel, Gottesfurcht, das klingt gut. Das klingt richtig fromm, richtig christlich, oder? Aber wo? Wo steht das auf deiner Prioritätenliste? Und Petrus sagt, was dir hilft, dass das auf deiner Prioritätenliste nach oben rutscht, ist, dich immer wieder selbst an diesen Tag zu erinnern und dich zu fragen, was von all dem auf meiner To-Do-Liste bleibt und was schmilzt an diesem Tag. Wenn du das bisher so angehört hast, dann denkst du dir vielleicht, okay, dann ist es wohl so. Aber du kannst nicht von mir verlangen, dass ich mich darauf freue. Alles wird kaputt gehen? Das soll das Ende der Geschichte sein? Gottes Wort sagt, nein. Denn danach geht es erst richtig los. Wir erwarten nämlich nicht nur die Auflösung von allem, sondern Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Mein zweiter Punkt, weil am Tag des Herrn die Erde gerecht wird, lebe mit freudiger Erwartung. Gottes Wort verspricht uns nicht nur, dass in diesem Tag alles geschmolzen wird, alles zerstört wird, sondern auch, dass in diesem Tag diese alte Welt durch eine neue, bessere ersetzt wird. Die Bibel nennt diese bessere Welt den neuen Himmel und die neue Erde. Und ich glaube, diese Langfassung, neuer Himmel und neue Erde, ich glaube, das ist ganz wichtig. Christen neigen nämlich dazu, ihr Leben so einzuteilen. Sie sagen, jetzt lebe ich auf der Erde und nach meinem Tod und dann vor allem nachdem Jesus wiedergekommen sein wird, dann werde ich im Himmel leben. Und die Bibel spricht auch so manchmal in Kurzform, aber manchmal ist die Bibel auch ausführlicher und damit genauer. Und an diesen genaueren Stellen erfahren wir, es gibt aktuell nicht nur diese Erde, sondern es gibt auch den alten Himmel. Also jetzt gibt es sozusagen den alten Himmel und die alte Erde. Der alte Himmel, das ist die unsichtbare Welt. Dort sind zum Beispiel jetzt schon die Seelen von denen, die gestorben sind. Und die alte Erde, das ist die sichtbare Welt, in der wir leben, wo wir jetzt gerade sind. Soweit so klar. Aber jetzt haben viele Christen die Vorstellung, naja, an dem Tag wird jetzt eben die alte Erde zerstört werden und durch den Himmel ersetzt. Aber das steht hier so nicht. Denn an diesem Tag wird nicht nur die alte Erde aufgelöst, sondern auch der alte Himmel. Ja, wenn wir nochmal reinschauen in Gottes Wort, da wird sogar der Himmel als erster erwähnt. Vers 10, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Und in Vers 12 werden die Himmel nochmal erwähnt. Und danach erwartet uns auch nicht einfach nur der Himmel, sondern der neue Himmel und die neue Erde. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, viele Christen haben leider eine völlig entrückte Sicht auf die Zeit, nach der Jesus wiederkommt. Ja, so ein Haufen Seelen, die auf Wolken sitzen, ja, den ganzen Tag Harfe spielen, singen, vielleicht noch so ein goldenes Schleifchen im Haar haben. Und viele Christen denken sich, ganz ehrlich, es war schön und gut, dass es dann keine Sünde mehr gibt und kein Leid mehr. Also richtig will ich da eigentlich nicht hin. Auf jeden Fall nicht zu schnell. Ja, so kann ich das natürlich nicht sagen, gerade den anderen Christen nicht. Aber viele Christen, wenn sie ehrlich sind, denken genau das. Der christliche Liedermacher Manfred Siebald hat das mal in einem seiner Lieder so ausgedrückt. Er hat gesungen, wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Bild von dem, was kommt, von Gottes Wort prägen lassen, nicht von irgendwelchen kulturellen Vorstellungen. Gottes Wort erinnert uns hier daran, dass wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten. Ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber sehr vieles in Gottes Wort spricht dafür, dass Himmel und Erde, die jetzt noch getrennt sind, wir können ja nicht einfach von A nach B gehen, dass die dann ganz eng miteinander verbunden sind. Und gerade der Begriff neue Erde zeigt, dass unser Leben dort in einem Sinn viel ähnlicher sein wird zu diesem Leben, als unsere Vorstellungen von Flügeln, Wolken und Harfen das manchmal suggerieren. Du und ich, wir werden einen echten materiellen Körper haben. Wir werden uns mit Jesus treffen, der übrigens auch einen Körper hat. Und wir werden mit ihm Wein trinken, das hat er uns versprochen. Die Bibel vergleicht diese Zeit immer wieder mit einer wunderschönen, riesigen Hochzeitsfeier. Und wenn Petrus hier von einem neuen Himmel und einer neuen Erde spricht, dann macht er genau das deutlich. Bei aller Auflösung, bei aller Zerstörung, bei allem Zerschmelzen gibt es etwas, was gleich bleibt bzw. ähnlich bleibt zwischen der alten und der neuen Erde. Petrus schreibt hier nicht, die alte Erde wird aufgelöst und ersetzt durch das Schlaraffenland, sondern eben durch eine neue Erde. Und deswegen gebraucht übrigens die Bibel nicht nur das Wort auflösen für das, was an diesem Tag passiert, sondern auch das Wort erlösen. Zum Beispiel in Römer Kapitel 8. Es gibt einerseits diesen radikalen Bruch, von dem Petrus hier schreibt, aber es gibt auch die Kontinuität, von der Paulus zum Beispiel in Römer 8 schreibt. Warum betone ich das so stark? Weil ich glaube, dass es einen Hauptgrund dafür gibt, dass Christen sich so wenig auf diesen Tag freuen. Und das ist die falsche Vorstellung von dem, was uns da erwartet. Denn das, was uns da erwartet, ist nicht irgendwie langweilig, sondern es ist in jeder Hinsicht besser als das, was du jetzt gerade hast. Petrus fügt hier in Vers 13 etwas hinzu über den neuen Himmel und die neue Erde, wo wir nicht drüber lesen dürfen. Und dadurch macht er deutlich, wie viel besser die neue Erde sein wird, diese neue Welt. Denn er schreibt, da wohnt Gerechtigkeit. Wir könnten auch sagen, endlich Gerechtigkeit. In einer Welt voller Korruption, voller Unterdrückung, voller Täuschung, voller Lüge, voller Ellbogen, voller zerplatzter Hoffnungen, in einer Welt voller Leid und Tränen und Schmerz und Krieg. Diese Welt wird abgelöst durch eine Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Mit Gerechtigkeit ist hier nicht soziale Gerechtigkeit gemeint. Ja, nach dem Motto, wir nehmen es den Reichen, geben es den Armen und werden als Nebeneffekt dabei noch alle ärmer. Ja, das ist die sozialistische Vorstellung des neuen Himmels und der neuen Erde. Und hat herzlich wenig damit zu tun, was die Bibel darunter versteht, wenn sie von Gerechtigkeit spricht. Nein, Gerechtigkeit meint eine Welt, in der es keine Sünde und nichts Böses mehr gibt, weil jeder Einzelne, der dort sein wird, ein völlig gereinigtes Herz haben wird. Und dann kann endlich jeder sagen, ich bin gerecht. Das kannst du zurzeit auch sagen, aber zurzeit kannst du es nur in Christus sagen. In dir selbst bist du es nicht. In dir selbst gilt das, was Luther einmal auf den Punkt gebracht hat mit, wir sind gleichzeitig Gerechte und Sünder. Aber dann wirst du wirklich gerecht sein. Völlig unfähig, noch irgendeine Sünde zu begehen. Es ist nicht weniger als hier auf der Erde aus Gnade. Und auch dort nur aus Gnade. Aber sie sind dann endlich wirklich gerecht. Und eben überhaupt nicht mehr in der Lage, einen bösen Gedanken überhaupt nur anzudenken. Ja, vielleicht eine kleine Gedankenstütze für dich. Stell dir doch mal ganz kurz die Person vor, von der du sagen würdest, mit dieser Person ist mein Verhältnis am harmonischsten hier auf der alten Erde. Ich werde dich jetzt nicht bitten zu sagen, wer das ist. Das könnte unangenehm werden. Dann stell dir diese Person mal vor. Jetzt möchte ich dir sagen, in der neuen Welt, im neuen Himmel und der neuen Erde wird die Beziehung zu jemandem, den du dort gerade erst kennenlernst, unendlich mal harmonischer sein als die Beziehung, die du jetzt hast, die du am harmonischsten bezeichnen würdest hier auf der alten Erde. Das kannst du dir nicht wirklich vorstellen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich mir auch nicht. Aber Gott hat es dir versprochen, Vers 13. Denn wir erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, Petrus fügt bewusst hinzu, nach seiner Verheißung. Freu dich drauf. Ja, so habe ich den zweiten Punkt genannt. Freu dich drauf. Und jetzt könnte man sagen, naja, von Freude steht hier nichts. Streng genommen hast du recht, das Wort taucht nicht auf. Aber genau das ist der Grund, warum Petrus das hier schreibt. Vers 12 fordert er dich nämlich dazu auf, diesen Tag nicht nur zu erwarten, sondern diesem Tag entgegenzueilen. Wenn alles nur kaputt gemacht würde, wenn das das Ende der Geschichte wäre, dann würde es keinen Grund geben, diesem Tag entgegenzueilen. Keiner von uns eilt irgendwas entgegen, worauf er keine Lust hat. Aber du sollst dich freuen, weil alles neu wird und vor allem, weil alles besser wird. Unfassbar viel besser. Und deswegen malt Petrus dir hier diese Welt vor Augen in Vers 13, weil er weiß, Vorfreude ist die beste Motivation der Welt. Ja, wenn es dir so geht wie mir, dann fällt dir morgens frühes Aufstehen richtig schwer. Richtig schwer. Es gibt nur eine Ausnahme, bei mir zumindest, und das sind die Tage, wo ich mich so richtig drauf freue, auf das, was mich an diesem Tag erwartet. Dann ist es plötzlich überhaupt kein Problem, früh aufzustehen. Und im Großen ist es so mit dem neuen Himmel und der neuen Erde und deinem Leben jetzt. Desto mehr du dich damit befasst, desto mehr steigt deine Vorfreude auf diesen Tag und desto mehr wirst du motiviert sein, für das zu leben, was kommt. Und desto leiser werden deine Gebete nach dem Motto, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Stellt sich nur die Frage, wenn wir voller Vorfreude ausgerichtet leben sollen auf das, was kommt, wenn wir darauf unsere Prioritäten ausrichten sollen, macht uns das nicht eigentlich komplett weltfremd? Also dieses Leben hier auf der alten Erde irgendwie bedeutungslos, statt ihm Sinn, Bedeutung und Ausrichtung zu geben? Ja, der Vorwurf ist nicht neu. Am bekanntesten ist vermutlich die Kritik von Karl Marx. Er hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Und was er damit gemeint hat, ist Folgendes. Er hat gesagt, weil religiöse Menschen, vor allem Christen, auf eine zukünftige, bessere Welt vertröstet werden und auf diese Welt warten, kümmern sie sich überhaupt nicht um die Verbesserung der Zustände in dieser alten Welt. Und insofern hat er recht, dass es tatsächlich Christen gibt, die völlig weltfremd sind. Aber das muss nicht so sein. Und ich behaupte sogar, das sollte nicht so sein. Aber ehrlich gefragt, wie passt das zusammen? Für die zukünftige Welt zu leben, ohne weltfremd zu werden. Und ich möchte euch dafür mal ein Beispiel geben. Ja, stellen wir uns mal vor, da sind zwei Freundinnen, junge Frauen, die fahren zusammen in den Urlaub ans Mittelmeer. Ja, 10 Tage, nur die beiden, sie sind wirklich gute Freundinnen. Aber sie sind aktuell in unterschiedlichen Lebenssituationen. Ja, für die eine beginnt am Tag, wenn sie zurückkommt aus dem Urlaub, so eine richtig harte Phase in ihrem Leben. Das ist eine neue Phase in ihrer Ausbildung, viel mit Prüfungen, Überstunden, viel Stress, wenig Schlaf. Und sie hat richtig Angst davor. Und die andere, wenn die nach Hause kommt, wird noch eine Woche Zeit sein und danach wird sie ihren Traumprinzen heiraten. Und direkt danach mit ihm in die Flitterwochen fahren, also gleich der nächste Urlaub. Ja, die Hochzeit ist schon fertig geplant. Und danach weiß sie, danach kommt der nächste Urlaub und der wird vermutlich, hoffentlich sogar noch besser. Und die beiden verbringen jetzt zusammen ihren Urlaub am Mittelmeer und es ist wirklich gut. Und dann kommt der letzte Abend. Ja, beide wollen nochmal zusammen in eine schöne Stadt gehen und nochmal den letzten Abend des Urlaubs so richtig genießen. Die eine mit dem straffen Programm danach, die bereitet sich so richtig darauf vor. Sie verbringt über eine Stunde vor dem Spiegel, nimmt so einen ordentlichen Batzen Geld mit und malt sich schon aus, was sie alles in diesem Abend nochmal machen wird, bevor jetzt die stressige Zeit kommt. Die andere macht sich in 10 Minuten fertig, setzt sich aufs Bett und fängt an, mit ihrem Verlobten zu schreiben. Und als die andere dann auch endlich fertig ist, ziehen sie dann los und haben auch einen richtig schönen Abend zusammen. Die eine gibt richtig viel Geld aus, die andere gönnt sich auch was, aber deutlich günstiger. Und die beiden haben einfach so eine richtig gute Zeit zusammen. Irgendwann an diesem Abend schaut die versucht, alles aus diesem letzten Abend rauszuholen, ihre Freundin so an und denkt sich, irgendwie ist die viel entspannter als ich. Ja, irgendwie scheint die das alles hier viel mehr zu genießen als ich. obwohl sie dem Ganzen viel weniger Bedeutung beimisst. Und der nächste Gedanke ist, das doch eigentlich total ironisch. Die lebt diesen Abend bewusster als ich. Sie ist irgendwie mehr da, obwohl sie doch eigentlich auf was anderes hinlebt. Während ich voll im Hier und Jetzt bin und es mir gerade deswegen schwerfällt, diesen letzten Abend zu genießen. Die Geschichte habe ich mir natürlich ausgedacht und sie ist sicherlich auch ein schwaches Bild oder nur ein schwaches Bild und ich will auch auf keinen Fall suggerieren, dass Heiraten dich ins Paradies befördert. Aber vielleicht hilft uns diese Geschichte ansatzweise zu verstehen, warum es so ist, dass Menschen, die für etwas Größeres in der Zukunft leben, so richtig mit Vorfreude, warum die im Hier und Jetzt viel bewusster, entspannter und auch wirkungsvoller leben können, als die, die nichts anderes haben als das Hier und Jetzt. Und wenn Karl Marx gerade das Christentum bezeichnet als Opium fürs Volk, dann zeigt die Geschichte, dass gerade das Gegenteil wahr ist. Das Christentum war immer ein Treibstoff für die Gesellschaft. Gerade die Christen, die am meisten auf das Zukünftige ausgerichtet waren und sind, waren oft die, die zum Segen geworden sind für diese alte Erde. Und das bedeutet, die Vorfreude auf das, was kommt, die darf und die soll dich nicht weltfremd machen, sondern sie lässt dich die Prioritäten richtig sortieren und damit zu einem größeren Segen für die alte Erde werden, als wenn du nur im Hier und Jetzt leben würdest. Am Tag des Herrn wird die alte Erde und der alte Himmel zerstört werden. Das war unser erster Punkt. An diesem Tag wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschenkt. Das war unser zweiter. Aber das ist nicht alles, was an diesem Tag passieren wird. Denn an diesem Tag passiert noch etwas. Jeder einzelne Mensch, jeder, wird gerichtet werden. Jeder einzelne Mensch muss sich an diesem Tag vor Gott verantworten. Und in diesem Gericht entscheidet sich auch, ob du überhaupt den neuen Himmel und die neue Erde mit deinen eigenen Augen sehen darfst. Denn die neue Erde ist von Gott nur für die gedacht, die hier auf der alten Erde ihr Leben auf das Evangelium von Jesus Christus gegründet haben. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt, weil am Tag des Herrn die Erde gerichtet wird, lebe gegründet im Evangelium. Vers 14. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Der Ausblick auf dieses Gericht, der bedeutet für dich, bereite dich darauf vor. So, wie Petrus hier schreibt, dass du als unbefleckt und tadellos freigesprochen wirst. Wir können auch einfacher sagen, dass du an diesem Tag unschuldig bist. Die Frage ist, wann solltest du dich vorbereiten? Die Antwort ist klar, jetzt. Die schwierigere Frage ist, wie geht das? Wie bereitet man sich vor? Manche Leute sagen, es geht darum, dass ich mein Leben komplett so lebe, dass Gott mich an diesem Tag als unschuldig beurteilt. Das kann ich natürlich nicht alleine. Ich brauche dazu Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Ich brauche den Heiligen Geist, der mir die Kraft dazu gibt. Aber dann kann ich es schaffen, ein Leben zu leben, von dem Gott sagt, gut gemacht. Und ich dann in diesem Gericht freigesprochen werde. Oder wie es Gottes Wort hier sagt, als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werde. In diese Richtung geht die katholische Kirche. Ja, dort weiß man auch, dass das mit dem heiligen Leben nicht einfach so funktioniert. Aber selbst wenn einem der Heilige Geist hilft, deswegen kommt da noch das Fegefeuer ins Spiel, was dann am Ende endgültig dafür sorgt, dass du unbefleckt und tadellos bist. Das Problem mit dieser Sichtweise ist, egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie sehr du darum kämpfst, du wirst niemals annähernd unschuldig vor Gott stehen. Da hilft auch kein Fegefeuer. Nein, unbefleckt und tadellos ist nur ein Mensch in der Weltgeschichte. Sein Name ist Jesus. Und er ist gleichzeitig der Sohn Gottes. Und dieser Ausdruck unbefleckt und tadellos ist ja ein bisschen seltsam. Aber er erklärt sich, wenn du weißt, woher er kommt. Denn es gibt im Alten Testament diese Gesetze zum Opfer. Und dann wird gesagt, man soll ein Lamm opfern. Und dann wird gesagt, was für ein Lamm geopfert werden soll. Wisst ihr, was das wichtigste Kriterium ist? Dass es unbefleckt und tadellos ist. Und in seinem ersten Brief hatte Petrus dann geschrieben, dass Jesus das ultimative, unbefleckte und tadellose Opferlamm ist. Und wenn du an diesen unbefleckten und untadeligen glaubst und nur wenn du an ihn glaubst, wirst du an diesem Tag unbefleckt und tadellos beurteilt werden. Warum? Weil Gott ihn an deiner Stelle anschaut. Weil die Flecken deines Lebens überdeckt werden vom Leben und vom Sterben des Mannes am Kreuz. Und deswegen schreibt Johannes in seinem ersten Brief: Kinder, bleibt in Christus, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, also an dem Tag des Herrn, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Der erste Fehler wäre also zu denken, es liegt im Kern an meiner Lebensführung, ob ich das erreiche oder nicht. Es gibt auch einen zweiten Fehler, und das ist, dass du sagst, Jesus ist das alles für mich, er ist mein Opferlamm. Punkt, fertig, Ende der Durchsage. Denn die Bibel macht wieder und wieder deutlich, dass der Glaube an Jesus Folgen für unser Leben hat. In deiner Verbindung zu Jesus durch den Glauben bist du vollkommen fleckenlos und untadelig. Und das allein durch den Glauben, ohne deine Werke, ohne dein Dazutun. Aber es ist ein Glaube, der nicht alleine bleibt. Es ist ein Glaube, der wirklich tatsächlich Früchte bringt, der auch dein Engagement und deine Anstrengung zur Folge hat. Und darüber hatte eben Petrus im ersten Kapitel seines Briefes ausführlich gesprochen. Und auch hier wird es deutlich, Vers 14, darum, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht. Und die Bibel betont immer wieder die Rolle unserer Werke in diesem Gericht an diesem Tag. Nicht, weil die Werke dafür sorgen, dass du gerettet wirst, sondern weil diese Werke als Früchte anzeigen, dass dein Glaube echt ist. Gott selbst sagt von sich selbst im letzten Kapitel der Bibel: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Um es auf den Punkt zu bringen, wie bereitest du dich auf den Tag des Herrn vor? Indem du dich durch den Glauben auf die perfekte Gerechtigkeit von Jesus verlässt. Und indem du davon ausgehend allen Eifer daran setzt, jeden Tag ein bisschen mehr für diesen Jesus zu leben. Ja, der Weg ohne die perfekte Gerechtigkeit von Jesus, das ist der Weg der Gesetzlichkeit. Der Weg ohne das eifrige Bemühen ist der Weg der Gesetzlosigkeit. Und beide Wege sind Irrwege. Beide Wege sind Wege, die nicht im Evangelium gegründet sind. Der gesetzliche Weg sieht das Evangelium irgendwie als Leiter, auf der du dich hochziehen musst. Und eben nicht als Botschaft, wie du vollkommen gerettet wirst. Und der gesetzlose Weg sieht das Evangelium als Freifahrtschein für ein selbstbestimmtes Leben. Ein Leben gegründet im Evangelium ist ein Leben, das die Rettung ergreift, die zu 100% nicht in dir liegt, sondern in Jesus. Und es gleichzeitig eifrig darum bemüht ist, aus der Kraft dieser Botschaft für diesen Retter zu leben. Und genau dieses Leben bereitet dich auf diesen Tag vor. Denn wenn du ein Leben lebst, das gegründet ist im Evangelium, dann brauchst du diesen Tag nicht zu fürchten. Andernfalls schon. Und deswegen, weil es ganz sicher ist, dass dieser Tag in der Zukunft kommt, bereite dich heute darauf vor, indem du dein Leben im Evangelium gründest. Erwarte diesen Tag und eile ihm entgegen, Vers 12, damit du unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden wirst, in Frieden. Das Theaterstück Warten auf Godot, das beschreibt die Unsinnigkeit, auf jemanden zu warten, der einfach nie kommt. Und es ist damit ein Bild für unsere Gesellschaft ohne Gott, die nicht weiß, wofür sie lebt und die nicht weiß, wohin sie lebt. Weil da niemand ist, der kommt. Ja, ganz am Ende von diesem Theaterstück, da sitzen Wladimir und Estragon immer noch auf ihrer Bank und stellen sich die Frage, ob es jetzt nicht besser wäre zu gehen. Und sie diskutieren das und kommen zu dem Schluss, es wäre tatsächlich besser zu gehen, weil Godot einfach nicht kommt. Aber sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen, und dann bleiben sie einfach sitzen, während der Vorhang fällt. Warten, ohne dass du wirklich etwas erwartest, ist sinnlos. Nicht nur im Advent, sondern in deinem ganzen Leben. Nicht nur im Blick auf die Zukunft, sondern es macht eben auch dein Leben im Hier und Jetzt sinnlos. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass du und ich uns immer wieder daran erinnern. Wir erwarten diesen Tag ganz sicher. Und je bewusster du diesen zukünftigen Tag erwartest, desto erfüllter wird dein Leben heute. Amen.